Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Readly. R-E-A-D-L-Y, also lesen und dann L-Y. Readly ist die Magazin-Flatrate. Man könnte auch sagen Spotify oder Netflix für Magazine, also für Journalismus auf eurem Handy oder auf eurem Tablet. Das Ganze ist monatlich kündbar, kostet normalerweise 9,99 €. Natürlich gibt es irgendwie für OMR-Hörer günstiger, komme ich gleich zu. Aber vor allen Dingen haben die Kollegen 3700 nationale und internationale Magazine, aus denen man halt Texte lesen kann. Dazu gehören zum Beispiel in Deutschland auch der Playboy. Und ihr werdet gleich im folgenden Podcast den Playboy auch nochmal wieder erwähnt hören. Und dann versteht ihr, warum Readly vielleicht besonders cool ist, warum der Playboy besonders cool ist. Da gibt es nämlich wirklich abgefahrene Geschichten manchmal drin. Das ist mir schon früher aufgefallen, neben den Frauen. Achtet mal jetzt auf das Stichwort Playboy. Denkt dann wieder an Readly und probiert es einfach mal aus. Ich selber habe echt gute Erfahrungen gemacht mit Nutzen von kuratierten Journalismus-Apps. Da gibt es ja auch andere neben Readly, die das nochmal anders, die andere Texte zuführen, als jetzt ein Twitter oder ein Facebook für mich kann. Und ich habe dann häufig länger Spaß und finde nochmal andere Texte, die ich sonst nicht so hätte. Also denkt an Readly, geht dann auf die Landingpage readly.com/omr und probiert es für einen Monat für nur 99 € einfach aus. Viel Spaß.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Bevor es losgeht mit dem Podcast, wollte ich ein paar Sachen erzählen, die hier bei uns diese Woche passiert sind. Das habe ich mir dieses Jahr generell vorgenommen, ein paar Podcasts mit einem Intro zu beginnen, zum Beispiel auf meine Kollegen zu verweisen, die richtig geile Sachen machen. In diesem Fall mein Kollege Roland Eisenbrandt, unser Chefredakteur, hat einen Artikel geschrieben über Instagram und wie Instagram zum Marktplatz wird, wie man da jetzt sozusagen shoppable Ads nutzen kann, direkt verkaufen kann über Instagram. Das Ding ist schon mittlerweile sehr, sehr häufig aufgegriffen worden, läuft super, liest sich echt gut und erschien am Montag, also vor 2 Tagen. Wenn man den Podcast jetzt am Mittwoch hört, dann ist es 2 Tage alt. Der Artikel heißt, wie sich Instagram zum Marktplatz wandelt und wer jetzt schon auf der Plattform verkauft, wer halt wissen möchte, wie diese Plattform funktioniert, der sollte das gelesen haben. Ansonsten ganz kurzer Fun Fact, wir haben uns hier nun einen Videographer selber eingestellt. Ich habe es schon ein paar Mal irgendwie erzählt und wir haben irgendwie in Artikeln davon berichtet, dass wir jemanden suchen, dass auch viele andere jemanden suchen, der sich Videographer sozusagen nennt. Und bevor wir nun ins Gespräch gehen mit einem Videographer sozusagen, wollte ich euch erzählen, dass wir auch einen Videographer nun gerade vor ein paar Tagen eingestellt haben. Einen ganz jungen Kollegen, Rickard heißt er, der hat schon für verschiedene Techno- und House-Größen als Videographer gearbeitet und wollte jetzt aber eine Festanstellung und ist bei uns gelandet und versucht gerade so ein bisschen unsere Stimme zu finden und postet gerade alle möglichen Sachen, die bei uns so behind the scenes passieren, rund um die Firma, rund ums Event, rund um unsere Aktivitäten auf Instagram, auf verschiedenen anderen Plattformen. Und das ist ganz interessant zu beobachten, wie jemand natürlich sich komplett erstmal reinarbeiten muss in so eine Firma und dann irgendwie verstehen muss, was kann ich posten, was ist irgendwie lustig, was ist interessant. Und dann ist er halt auch noch jünger als die meisten hier. Also echt ein spannendes Experiment, aber sehr guter Typ. Und naja, also insofern vielleicht das ist der richtige Vorspann für ein Interview mit jemandem, der schon einige Schritte weiter ist, der sozusagen Videographer ist für die größten Stars im Rap-Business dieser Tage in Deutschland, muss man sagen, der hier in Hamburg irgendwie sich einen Namen gemacht hat und den ich über verschiedene Umwege hier kenne und irgendwie interessant fand und dachte mir, okay, irgendwie ist die Zeit gekommen, sich mal jetzt im Podcast offiziell kennenzulernen. Freue mich, dass er da ist. Freue mich aufs Gespräch. Moin, Pascal.
Moin.
Pascal, jetzt beschreib mal. Ich habe ja jetzt schon jetzt irgendwie die Latte hochgehängt. Was hast denn du eigentlich? Du bist Fotograf, kann man sagen, aber das ist ja eigentlich viel zu kurz gegriffen. Was machst du noch so?
Ja, ich bin hauptsächlich Fotograf, aber in den letzten Jahren ist das mehr so, wie nennt man das? Content Creation, glaube ich. Also sehr viel Video auch und ja, ich bestücke die Instagram-Accounts der größeren Musiker, sage ich mal.
Also das ist ja mittlerweile ein Riesenthema. Wir hatten vor kurzem einen der interessantesten Artikel, auch bestlaufendsten Artikel bei uns auf der Plattform. Der ging darum, dass so das Berufsbild der Zukunft in ganz vielen Bereichen Videograf ist. Also alle Prominenten und Firmen und Leute suchen einen persönlichen Videografen. Und am liebsten hätten sie, glaube ich, so jemanden wie dich. Und dann gibt es noch jemand anderen, so Paul Ripke hat mir auch schon mal hier im Podcast, der ist ja auch immer so in diesem Atemzug gerne genannt. Du machst sowas eigentlich auch, kann man das so sagen?
Ja,
Videograf?
Ja, genau, kann man sagen.
Aber du bist jetzt auch nicht so jemand, den man sich mieten kann, sondern du suchst dir deine Leute selber aus, kommst sehr stark aus der Musikecke. Beschreib mal so ein bisschen deinen Weg so die letzten Jahre.
Genau, ich komme aus der Musikecke, sehr prägend aus der Hip-Hop-Ecke und begleite jetzt so die letzten paar Jahre hauptsächlich die 187 Straßenbande, dann ein bisschen SDK dazu, davor habe ich Chefboss ein bisschen gemacht und angefangen habe ich in New York tatsächlich und bin dann von New York nach L.A. gekommen, dann irgendwann wieder nach Deutschland und ja, jetzt bin ich hier.
Man muss vielleicht sagen, für alle, die das nicht so wissen, das begegnet mir immer wieder. In Hamburg ist das auch mittlerweile jedem fast klar, aber Straßenbande oder 187 hier in der Schanze, da ist das riesig. Die Kollegen machen halt Barclaycard voll, sind so die größten Hip-Hop-Acts in Deutschland aktuell. Aber viele unserer Hörer werden sagen, hä, wer ist das? 187 Straßenbande, wahrscheinlich kennen die meisten von euch den Jesus, so heißt ja einer der Protagonisten aus dem Beginner-Video. Aber das ist für den eher so ein kleines Ding gewesen. Seine eigenen Videos sind halt viel größer mittlerweile, also die Videos von Straßenbande.
Die Kids auf jeden Fall wissen alle Bescheid und ich meine Bones und Raff, die auch beide, oder Bones gehört dazu, Raff ist so Familienmitglied, die haben ja auch gerade ein Album rausgebracht und in Österreich zum Beispiel wurden die Charts wegen den beiden geändert, weil die von Platz 1 bis 14 einfach in den Top 20 waren und dann im Radio jeder einzelne Song hintereinander gespielt wurde. Jetzt darf laut österreichischen Chartsregelung nur noch 3 Songs von einem Album in den Charts.
Okay.
Also so groß ist das. Und Spotify war, glaube ich, den Charts von 1 bis 17 das komplette Album drin, außer das Intro, es war irgendwie auf 25 oder so.
Also um so ein YouTube-Beispiel zu geben, was mich am Anfang total überrascht hat, war, also ich bin ja auch Generation Beginner und sind ja nun auch hier OMR-Hörern sehr bekannt und Riesenname. Die haben, glaube ich, auf ihren Videos von dem Album, wo jetzt, also von dem neuesten Beginner-Album, das sind dem letzten, da sind so die größten Videos, so 30, 40 Millionen Abrufe, glaube ich, bei YouTube ungefähr. Und bei Straßenbande so die das bekannteste, das größte ist, glaube ich, Palmas Plastik, ne?
Ja, genau. Palmas Plastik oder Nie ohne mein Team, die sind so im 70-Millionen-Bereich, glaube ich.
Ich glaube noch höher. Ich glaube 90 oder sowas. Also das heißt, das sind doppelt so viel. Ist natürlich auch eine andere Zielgruppe, die noch mehr YouTube streamt vielleicht, aber also man muss sich das als Riesending vorstellen. Und
die sind auch jetzt gerade aktuell, vor, glaube ich, 3-4 Tagen sind die mit Nie ohne mein Team, sind die in den Diamantstatus gegangen. Sprich, die haben 1 Million verkaufte Alben.
Also insofern.
Oder Singles. Ja.
Wahrscheinlich werden viele der Hörer, die jetzt sagen, okay, muss ich mir mal angucken, 187 Straßenbande, überrascht sein. Der Auftritt ist ein bisschen anderer als bei Beginner. Ne? Während Beginner sozusagen cool sind, wie wenn cool ist, wenn man aus der Generation kommt, ist Straßenbande hat einen anderen Appeal. Ne? Also das sind Jungs, die sehen noch viel mehr nach Straße aus.
Wie der Name sagt.
Wie der Name sagt. ist, glaube ich, auch, würde man denen nicht zu nahe treten, wenn man das so formuliert. Also schwer tätowiert und einfach ganz anders. Und wie seid ihr aneinander geraten? Also woher kennt ihr euch so? Wie bist du an die gekommen?
Ich habe Jesus tatsächlich auf der Schanze getroffen. Die sind ja auch alle hier aus der Gegend, St. Pauli-Schanze. Und ich saß bei so einem Kaffeeladen und ich kannte ihn damals schon, als ich aus New York gekommen bin, habe ich so ein bisschen mit deren Musik mich auseinandergesetzt und er lief einfach an mir vorbei und ich meinte so, ey, kann ich dich mal fotografieren? Und dann meinte er so, hä, warum? Und ich so, na, und einfach nur so. Und er so, weil ich Jesus bin oder was? Ich so, ja, Mann. Ja. Und das war vor dem ganzen Erfolg, aber ich habe so ein paar Videos gesehen und ich fand die einfach authentisch und cool und es hat so sehr nah an dem, was ich in New York gemacht hat, hatte das irgendwie das Gefühl so. Und dann meinte er so, ja, klar, komm. Und dann konnte ich aber in dem Moment nicht direkt, er wollte so, ja, komm direkt mit, wir sind alle im Park. Und dann hat er mir seine Nummer gegeben und dann kam er aber direkt in den Knast. Und dann hat man sich 3 Jahre tatsächlich später im kleinen Donner wieder getroffen. Und dann war es so, ey, kannst du dich dran erinnern? Er so, ja, Mann. Und dann hat man sich so zusammengefunden.
Okay.
Und dann, so ging es dann los. Dann habe ich sie erstmal so begleitet, bin immer wieder aufgetaucht auf so Konzerten, habe ein bisschen Fotos gemacht. Und die sind so ganz streng, was Fotografen angeht und allgemein Berichterstattung über die angeht. Und eigentlich darf man das nie. Oder die geben eigentlich keine Freigabe. Ich habe irgendwie trotzdem immer eine Freigabe bekommen und dann irgendwann Bones, der Kopf der Bande, war dann so, ey, hast du nicht Bock, irgendwie komplett mitzukommen.
Mhm. Ja. Und ich meine, viele sagen, wahrscheinlich wirst du es selber so nicht jetzt herausstellen, aber dass du auch schon über die ganzen sozialen Plattformen, wo du deren Content und Fotos und so pusht, ein bisschen dazu beigetragen zum Erfolg.
Ja, also ist dahingestellt, aber ne, also Maxwell sagte gerade vor ein paar Tagen, dass ich das schon nochmal so auf so einer neuen Ebene gebracht habe, weil die Qualität halt ein bisschen gestiegen ist und Bones vorher sich um alles selber gekümmert hat, jetzt muss er es nicht mehr machen, hat halt ein bisschen den Kopf frei und ja.
Das heißt, ich glaube, da habt ihr so eine Arbeitsbeziehung, dass du
hast einfach Arbeit, so ein bisschen als Freundschaftsbeziehung so, ne? Also sind auch, ich war auch zusammen mit dem einen jetzt im Urlaub und so. Also man hilft sich so gegenseitig hoch, glaube ich. Ich glaube, das hat beiden genützt irgendwie.
Aha. Ja. Und was war sozusagen jetzt dein wichtigstes Learning, wenn man so sagen kann, aus dieser ganzen Content-Distribution? Welche Plattform, geht es alles nur über Instagram?
Facebook beachten wir kaum noch. würde ich sagen, Instagram ist zurzeit so das. Und da geht es hauptsächlich um Schnelligkeit, ne? Und,
ja. Also Stories am Ende.
Ja, genau, Stories. Und aber auch zum Beispiel bei den Konzerten machen wir nach dem Konzert, mache ich immer so einen Einminüter, den du dann in die Timeline posten kannst. Und der ist so halbe Stunde, Stunde nach dem Konzert fertig. Und ja, da ist es so, da kommt es sehr auf Schnelligkeit drauf an, weil die Fans dann so direkt warten. Und ich habe das so einmal eine Tour lang so, oder nach den Festivals habe ich es immer gemacht. Und dann dachte ich so, okay, und die Fans gewöhnen sich aber auch relativ schnell dran. Das heißt, dann als die Tour losging, war ich dann so, boah, jetzt jeden Tag eine Minute, im Grunde wiederholt sich das ja alles, wird ja relativ schnell langweilig. Aber die Fans, die warten da dann richtig drauf. Wenn du das dann nicht machst, dann kommt direkt so, ey, wo ist der eine Minute? Oder wenn du mal einen Tag wartest, sind die auch so, ey, wo ist der eine Minute? Dann bist du so, okay, warte mal, chillt mal alle. Also da geht es sehr um Schnelligkeit und ja, natürlich muss die Qualität auch stimmen, aber
ja. Aber der Content ist relativ ähnlich, weil man hat ja gar nicht so viele Neuigkeiten zu berichten. Es ist wieder ein Konzert gewesen.
Ja, klar, aber das, ja, ich versuche dann immer so, das Konzert ist ja immer gleich, aber und die Bühnenbilder sind auch immer gleich. Ich versuche dann immer mit so Zwischenschnitten, was so tagsüber passiert, irgendwelche lustigen Momente irgendwie hinter den Kulissen irgendwie ein bisschen zu zeigen. Und die Fans suchen sich aber auch selber immer in den Videos. Die sind dann so und die vergleichen dann auch die Videos. Guck mal, Hamburg war stärker als Berlin und dann da und da. München war immer noch die Nummer 1 von der Lautstärke. Also das ist so ganz interessant, wie die Fans das dann sehen.
Okay, und sag mal so ein paar andere Erfahrungen, die du gemacht hast. Also Schnelligkeit ist wichtig, dann Video wichtiger als Fotos? Also
ja, ist ja offensichtlich auf jeden Video. Fall. Ja, Videos sind mittlerweile wichtiger als Fotos.
Und behind the scenes, es muss authentisch sein.
Ja, genau, es muss authentisch sein. Behind the scenes ist immer sehr gut, weil das so Sachen sind, die Fans normalerweise nicht sehen. Im Konzert sieht man jetzt relativ häufig natürlich auch irgendwie von allen möglichen Seiten, jeder hat mittlerweile eine Kamera, aber so das hinter verschlossener Tür, das kommt nochmal am besten an.
Und die Fans sind so zwischen, weiß ich nicht, 15 wahrscheinlich?
Ja, bis 15 bis, keine Ahnung, ich glaube es geht schon in die 30er. So. Also ich glaube die Leute, es gibt viele Leute, zum Beispiel Bones hat ja über, oder Jizzes auch, die haben ja alle, beide über 1 Million Instagram-Follower. Ich glaube Bones war sogar Social-Media-König der letzten 2 Jahre irgendwie von dem Output, was er hatte. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele Leute, die sich das als Unterhaltungsfaktor angucken, die gar nicht so mit der Musik irgendwas zu tun haben. So. Und da, ja.
Und postest du das dann in einen Band-Account oder in die persönlichen Accounts von den Künstlern? Oder
es gibt gar keinen Band-Account. Es gibt nur die persönlichen Accounts der Künstler. Und ich schicke das dann rum und die posten das dann. Also jeder betreut den selber, was er hat.
Okay, das heißt, irgendwelche Kommentierungen kommen auch von denen selber?
Ja, genau. Es ist alles komplett von denen selber.
Und ist das, wer macht sowas noch so ähnlich? Ist das mittlerweile Standard, würdest du sagen? Oder ist das schon noch ein USP von den Jungs?
Nee, ich glaube, die haben sehr stark damit angefangen. Also besonders bei uns, dass der sehr früh erkannt hat, der sich darauf konzentriert hat. Mittlerweile machen das, glaube ich, relativ viele. Ich glaube, diese 1 Minute nach dem Konzert macht in dem Sinne kaum einer so. Also die hängen immer, ein paar haben das versucht und dann nach so ein paar Konzerten merkt man, dass sie hinterherhängen. Und ja.
Ich glaube, was wir jetzt mal machen hier, das können wir jetzt nicht machen, aber das macht irgendwie Anna, unsere Producerin. Du musst jetzt gleich mal ein, zwei Lieder kurz anspielen. Ich häng auf meinen Kies, unter Palmen aus Plastik, am Meer aus Benzin. Ohne Sand, aber mach nichts, dreh rum auf dem Eier. Dann sagen wir schon einige, okay, habe ich schon mal gehört.
Ja.
Und im Radio läuft es mittlerweile auch schon.
Stimmt, ja, voll. Komplett rauf und runter.
Aber es ist schon also gigantisch, weil der Erfolg von denen ist ja jetzt nicht von klassischen Medien oder Musikzeitschriften.
Nein, null. Alles, also es wird ja alles abgelehnt. Es wird ja alles, also es wird mit öffentlichen Medien wird allgemein nicht gesprochen. Die einzige Hip-Hop-Plattform, die irgendwie Zugang hat, sind die Backspin irgendwie, weil die auch aus Hamburg kommen. Aber ansonsten wird ja, es ist alles selber erarbeitet zu sehen. Es gibt keinen irgendwie, dass man sagt, so okay, das Magazin hat die jetzt besonders gepusht oder das hat die weiter nach vorne gebracht. Es wird alles komplett. Ich glaube, Jizzes Album gab es ein Interview, das war mit dem Playboy. Einfach auch als Witz, weil es der Playboy war. Und zu Palmos Plastik gab es auch, glaube ich, gar keine Presse irgendwie, gar keine Interviews. Ja.
Aber trotzdem riesig. Und ich weiß von Kumpel von mir, der beim Abendblatt ist, also auch der Chefredakteur beim Abendblatt, der sagt irgendwie alles, was mit Straßenbahnen zu tun hat, klickt halt super im Abendblatt oder auf abendblatt.de oder auf Bopo wahrscheinlich genauso, also die lokalen Zeitungen hier. Ja. Aber selbst die lokalen Zeitungen kriegen die nicht zu fassen als Gesprächspartner.
Nee. Das Abendblatt hatte sogar, glaube ich, mal auf der Webseite oben gehabt, so konnte man so anklicken, so Top-Themen oder was auch immer. Die hatten eine eigene Sparte, dass man direkt zu deren, deren Themen kam.
Aber irgendwie wollen die ja nicht sprechen. Also es ist so ein bisschen bewusst, natürlich so, man verknappt sich und man hält sich aus so klassischen Medien raus, um halt spannender zu werden. Ist das so?
Ja, auch. Und die haben einfach keine Lust drauf. Also die sind einfach so, wird ja auch sehr oft das Wort im Mund umgedreht. Die sagen auch, warum. Also die Leute können noch bei uns auf Instagram gucken, was abgeht. Können auch uns schreiben, wir antworten noch auch. Also warum sollten wir das tun?
Und ist denn noch irgendwas anderes jetzt relevant? Also irgendeine andere Plattform? Jetzt sagen wir mal ein Twitter, ein YouTube?
YouTube auf jeden Fall. Also Musikvideos auf jeden Fall YouTube.
Haben wir schon gesagt, also
ja, genau.
Da packt man das ganze Video drauf und fertig.
Ja, genau. Das wird immer mittlerweile auch so um 0 Uhr packt man es drauf, wirklich. Die haben das durchgezogen, um 0 Uhr immer Release, wo man dann denkt so, okay, warum 0 Uhr? Aber dann hat man halt diesen genauen 24-Stunden-Zeitraum für die Zählung der Klicks und man kommt bei jedem Video eigentlich zu 99% gehen die immer auf über 1 Million am ersten Tag.
Okay. Und sonst Musikplattform logischerweise Spotify und
ja, genau, Spotify ist immer noch der König von den ganzen Streaming-Portalen. Natürlich werden alle anderen auch bespielt, aber Spotify hat schon die meisten User, ne? Ich glaube, Amazon versucht gerade anzugreifen mit diesen Amazon Music und hat dieses Level-Up-Ding irgendwie, hier fährt auch irgendwo, ich weiß nicht, ob es in Hamburg ist, glaube aber schon, irgendwo in einem Bus mit Jizzes Foto, was auch von mir ist, irgendwie durch die Stadt. Mit Amazon-Werbung und ja. Und dann gibt es noch YouTube-Music ja jetzt, aber ich glaube, das ist nicht wirklich
relevant. Und haben die ein klassisches Major-Label hinter sich?
Universal ist der Vertrieb, aber es ist nur der Vertrieb. Also die bestimmen auch nichts. Das machen die alles selber.
Ah, okay, okay. Also das heißt, die sind sehr unternehmerisch am Ende eigentlich.
Voll, komplett.
Und wollen also das so sein?
Ja, komplett. Also die bestimmen wirklich auch alles, ne? Also es gibt jetzt keine Sache, die jemand der aussucht und sagt so, ey, du kannst dieses Musikvideo nicht machen. Weil lieber der Song ist als Single, das ist alles 100% von dem bestimmt. Was aber auch cool ist in der heutigen Zeit, wegen dieser Schnelligkeit. Also wenn du mit einem Label jetzt arbeitest, so ganz eng zusammen, mit einem Major-Label und dich auf die verlassen musst, dann wird erstmal diskutiert, was wird denn die Single. Dann wird ein Video, dann muss erstmal das Budget fürs Video freigegeben werden. Dann wird ein Video gedreht, dann wird's, bis veröffentlicht wird, dauert es 3 Monate. Und bei denen ist es halt so, jetzt zum Beispiel kurz vor Weihnachten war es so, ey komm, lass mal noch ein Video machen. Ja, lass mal einen All-Star-Track machen, sprich, wo alle Mitglieder drauf sind. Komm, wir drehen den eben schnell. Dann wird kurz aufgenommen, eine Woche lang. Dann wird nächsten Tag gedreht, 2 Tage lang. Und dann am 27. Dezember ist draußen. Und mittlerweile 3 Millionen Klicks. Ja. Krass. Und das, diese Entscheidung in der heutigen Zeit, das geht viel, viel schneller alles.
Ganz kurze Unterbrechung und Erinnerung nochmal an Hallo Freelancer. Ich hatte es letzte Woche schon erzählt, hallofreelancer.com. ist ein neues, großes Projekt von den Kollegen von Xing. Macht total viel Sinn, dass Xing jetzt einen Freelancer-Marktplatz ins Leben ruft, denn die haben schon mehrere Millionen Menschen in ihrer Datenbank, die sich da eingetragen haben, so wie wir alle wahrscheinlich, ich auch. Und 400.000 davon sind halt schon Freelancer. Die kann man da alle finden, aber darum geht es gar nicht so sehr. Das sind nur große Zahlen. Was hallofreelancer.com vor allen Dingen ermöglicht, ist so eine Art CRM. Also man kann seine Freelancer-Beziehung super darüber managen. Man kommt nicht mehr durcheinander. Man weiß genau, welchen Auftrag habe ich bei wem angefragt, erteilt, Absage bekommen, Preise gehört. Also ein CRM-Tool, mit dem Agenturen oder Auftraggeber ihre Freelancer-Beziehungen managen können. Außerdem ein Matchmaking-Tool, wo man die richtigen Freelancer für seine Projekte, für seine Bedürfnisse, zu seinen Preisen in seiner Region, wie auch immer, suchen kann. Das sind vielleicht Faktoren, die euch nochmal mehr überzeugen als die reine große Zahl. Testet es bitte aus. hallofreelancer.com/omr. Gibt es auch ein Whitepaper zum Download, mit dem man nochmal nachlesen kann, wie man mit Freelancern umzugehen hat, warum sie häufig schneller kündigen, als man das meistens glaubt und vieles andere. Denkt also an der nächsten Freelancer-Suche an hallofreelancer.com. Freelancer. Aber die Jungs oder auch du, ihr schaut euch schon so Klicks und Views und so schon ziemlich genau an. Das ist schon für euch eine wichtige Währung.
Ja, voll. Na klar, darüber, da misst man ja den Erfolg heutzutage mit, ne?
Ja. Und was ich glaube, was viele, was die Kunst ist jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dir und Künstlern, ist ja eine Nähe zu haben, aber deren Tonlage und Art zu reden und Bilder zu machen, genau zu finden. Das ist ja.
Ja, man muss sich schon verstehen. Man muss sich selber, glaube ich, auch verstehen. Man muss großes Vertrauen haben. Die wissen natürlich, dass irgendwie von mir nichts rauskommt, was nicht rauskommen soll. Darum kann ich jeden Moment einfangen, jeden Moment filmen. Genau, da muss einfach ein allgemeines, ein visuelles Verständnis bestehen.
Ne? Aber auch so, ich meine, die legen ja nun auch viel Wert auf eine gewisse Coolness und eine gewisse Ästhetik, ich meine, wie die Jungs aussehen, das ist ja nun sehr speziell. Und ich glaube, generell ist das vielleicht so, das ist jetzt hier ein Extremfall, aber dass viele Leute sagen, ich brauche jetzt auch einen Videographer. Mhm. Und dann die erste Hürde, die man hat, ist, dann trifft man jemanden, der halt diese ganzen Plattformen bedienen kann, der geile Videos machen kann, aber der vielleicht einen ganz anderen Humor hat und eine ganz andere Sprache hat, als der Prominente selber sich das eigentlich vorstellen würde.
Ja.
Ist das so ein Thema, das dir in anderen Umfeldern schon mal begegnet ist oder so?
Nö, bisher hat das eigentlich immer geklappt tatsächlich. Aber ich habe mir auch immer die Leute halt ausgesucht, mit denen ich arbeiten will, wenn jetzt irgendwie einer ankommt, mit dem es jetzt, zum Beispiel, wenn Helene Fischer mich jetzt fragen würde, dann weiß ich von Anfang an, das würde nicht klappen, glaube ich. Also, weil ich gar nicht deren Sprache spreche. Ich würde mich unwohl fühlen bei deren Konzerten wahrscheinlich, weil ich gar nicht verstehe, worum es geht, was gezeigt werden muss. Bei denen weiß ich das halt ganz genau, was gezeigt werden muss, wie es gezeigt werden muss, was diesen Faktor rausholt. Genau.
Es gibt ja eine Story, da wirst du wahrscheinlich tausendmal drauf angesprochen. Ich muss natürlich jetzt ja auch machen, das gehört ja mit zu deiner Story dazu. Es gibt dieses berühmte Video, was so um die Welt gegangen ist, wo irgendwie so ein Bündel Geldscheine.
Das Gummiband-Video.
Wo so ein Bündel Geldscheine, weiß ich nicht, 500er oder 100-Euro-Scheine.
So ein Bündel, so ein 10er.
Also es sah jedenfalls nach einer Menge Geld aus, lag auf dem Bürgersteig mit so einem Gummiband drumherum und es sah aus, als wenn es jemand verloren hätte. Und dann kommt jemand und sagt, ah cool, genau sowas habe ich gesucht, und nimmt von diesem Bündel Geldschein das Gummiband ab und geht mit dem Gummiband weiter und lässt das Geld so liegen. Ist halt total irgendwie irrsinnig natürlich. War das deine Kreation?
Das war sogar mein Video.
Aber, also das
meine
ist,
Füße alles.
Genau, und das ist dann aber so einfach so eine Idee, das mache ich jetzt mal, hau ich jetzt mal
das
raus.
Das war ein alter Otto-Witz. Das ist aus einem alten Otto-Film, der das macht, als er irgendwie durch New York läuft und liegt da so ein Dollarbatzen auf dem Boden und er macht genau 1:1 diesen Witz. Also es war so ein 90er Jahre Witz.
Aber okay, damit, das hat bei dir irgendwie auch richtig viel so Push gegeben. Also am Ende irgendwas machen, so alte Otto-Filme, das ist einfach deine eigene Stimme, du hast einfach Bock mal.
Ich fand es einfach witzig, das war einfach mein Humor, ich habe es einfach witzig gefunden. Jesus hat es dann ja direkt auch nachgemacht, das hat nicht so viele Klicks gekriegt mit so einer Sporttasche. Und ich fand es einfach witzig.
Und damit bist du selber ja mittlerweile auch so bei über 100.000 Followern angekommen. Ne?
Ja.
Ist das für dich auch persönlich relevant? Also machst du auch Influencer-Sachen sozusagen?
Nee, gar nicht. Ich kriege auch gar keine Anfragen. Aber ich glaube, das liegt so, ich glaube, die Leute denken, ich hätte da gar keinen Bock drauf, glaube ich, so die Firmen. Weil ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die das auch so ein bisschen für Firmen gemacht hat oder macht. Und die war auch so, du müsst doch jetzt voll viele Anfragen kriegen. Ich so, nee, ich krieg gar nichts von null.
Okay, also open for business.
Ja, sie meinte halt auch so irgendwie so, voll strange, weil du bist doch eigentlich genau die Zielgruppe. Deine Follower sind alles so junge Leute und du stehst doch voll hinter Sachen, wenn du irgendwas machst. Ich habe eine Sache mal gemacht für Huawei tatsächlich. Das war das Einzige bisher. Ich habe einmal mit Fuji wollte ich was zusammen machen, mit so Polaroid. Ich habe ich habe gefragt, ob ich Polaroids haben kann, aber es ging so eher von meiner Initiative aus. Und ein Jahr mit Polaroids fotografieren kann, dann wollte ich so eine Riesenausstellung machen, nur mit Polaroids. Und danach wollte ich die Polaroids einfach verschenken. Oder bei der letzten Ausstellung können sich die Leute einfach das Polaroid, was sie am besten finden, einfach mitnehmen. Und das fanden die ganz cool und meinten dann so, ja, wir müssen das einmal mit Japan absprechen. Und dann hatte Japan aber Nein gesagt aufgrund meines Instagram-Accounts. Weil zu viele Drogen, zu viel Waffen irgendwie, da war gerade wieder irgendwas, wo gerade sehr viele Waffen als Bilder gezeigt wurden und das fanden die nicht so cool und haben dann Nein gesagt.
Okay.
Also ja.
Aber sag mal, Straßenbahnen, die machen schon auch Brand-Kooperationen, oder?
Ja, mit Nike haben die eine Kooperation, aber ansonsten.
Mit Mercedes, glaube ich, auch, oder?
Nee, Mercedes will nicht.
Okay.
Nee.
Weil das wäre ja sehr passend.
Ne? Ja, voll. Aber ich glaube, das ist halt wieder diese Sache, die ganz viele Firmen haben halt auch keinen Bock drauf, weil. Die können die halt nicht kontrollieren. Das geht halt nicht. Also wir haben jetzt eine Kooperation mit Netflix zusammen gemacht, bei diesem Videodreh von Kokaina ist der Song. Und da haben wir in Mexiko gedreht mit den Darstellern von Narcos. Das war ganz cool. Aber das war auch so, da hat Netflix halt auch so gemacht, so, ja, nee, das könnt ihr aber nicht bringen in dem Video. Und so, doch, es ist ein Musikvideo, das muss gebracht werden. Also es gab da so mehrere Situationen, wo dann irgendwie die so Waffen ans Set gebracht haben und das waren so Gummiwaffen und alle waren so, bitte? Und das ganze Netflix-Team war halt da und da waren halt auch so ganz viele Security-Leute und ich tatsächlich habe dann die Waffen ausgetauscht mit echten Waffen von den Security-Leuten. Und auf einmal waren die Leute, die Netflix-Leute auch so, hä, wo haben sie die Waffen denn her? Und ich so, keine Ahnung. Und es gab dann auch so kurz Ärger und so, und aber die alle waren dann halt so, hä, das geht nicht mit diesen, wir müssen echte Waffen zeigen, das geht so nicht.
Ach so, du bei dem Nike-Video, ich habe jetzt gerade gesehen, also Straßenbande hat mit Nike diese, wie heißt das, Fischschnitt oder so?
Haifisch-Nike.
Genau, Haifisch, so eine neue Sneaker-Style, muss man
ja
sagen.
Ja, neueste nicht, den gab es ja früher schon, aber der kommt jetzt gerade wieder, ne?
Genau, also genau, und die ja. Jungs tragen das schon genau. Seit Jahren, habe ich das
Gefühl. Ja, das ist der TN.
Genau. Und genau. Und dann ist da irgendwie Nike jetzt offensichtlich, gibt es ein Video, so ein Musikvideo eigentlich,
ja, genau.
Wo Nike mehr oder weniger Sponsor dieses Videos ist, hat man das Gefühl. Hast du es gedreht oder hast du damit zu tun?
Nee, Shao Casado hat es gedreht und ich habe da ein paar Fotos gemacht beim Dreh und ja, hab so ein bisschen mitgeholfen.
Also es ist schon eine abgefahrene, ich fand es fast eine neue Form einer Produktpräsentation in einem Musikvideo. Weil das
ja, die sind ja sehr, sehr Nike-lastig schon immer, also rappen sie auch drüber und so, aber die haben jetzt keinen Deal, dass sie irgendwie Kohle von Nike kriegen oder so. Aber die feiern Nike halt schon immer so irgendwie und kriegen auch Schuhe hinterher geschmissen bis zum Gehtnichtmehr. Und genau, diesen Song gab es schon mal, Haifisch Nikes, gab es früher schon mal. Und das ist jetzt Haifisch Nikes Part 2 so gesehen. Und dann hat Nike ist damit eingestiegen und hat sehr viele Schuhe gestellt, hat Autos gemacht, die so aussehen wie dieser Schuh. Und ja.
Also wer, sagen wir mal, sehen möchte, wie man jetzt Musik und sagen wir mal, Brands, Sponsoring verknüpfen kann. Wie heißt das Video? Bei YouTube kann man es auf jeden Fall sehen.
Ja, genau. Haifisch Nikes heißt es. Oder 187 All-Star heißt das, kannst du finden. Irgendwie dann findet man das.
Also ist schon relativ abgefahren. Man fragt sich manchmal, ist das jetzt hier ein Werbefilm oder ist das ein Musikvideo? Was ist? Und am Ende ist es halt so ein bisschen was von beidem.
Ja, ist ein bisschen was von beiden, aber ist trotzdem authentisch. Ne? Man kann es trotzdem machen. Es ist jetzt keine Sache, wo so Fans sagen, so, boah, jetzt habt ihr aber euren Arsch verkauft, weil es ist einfach was, womit die Jungs sich seit Jahren identifizieren. Und ich glaube, das ist immer wichtig bei so Werbesachen. Gerade mit Musikern und gerade wenn es so um Authentizität geht, ich glaube jetzt nicht, dass die so ein Nivea-Werbung, also Nivea-Video machen würden oder so. Bei Nike ist das so, okay, da stehen die hinter, die tragen das eh, die laufen damit eh rum. Der Song geht auch irgendwie darum und der geht nicht darum, weil Nike das gesagt hat, sondern er wäre auch so darum gegangen. Und ja.
Wie ist denn das, dein Geschäftsmodell am Ende, du bist jetzt sozusagen mit denen ja eh befreundet, das ist wahrscheinlich eine Sondersituation, aber kann man dich buchen generell als Videografer? Würdest du sagen, okay, wenn jetzt hier irgendjemand zuhört, der mal seinen Instagram-Account, sagen wir mal so, aussehen haben möchte und so ein bisschen Pascal Chirurgisch Fame drauf haben möchte, dass du anrufen und dann machst du da Deals sozusagen?
Ja, genau.
Auf Tagesbasis?
Ja, man kann mich buchen natürlich auf Tagesbasis. Ich mache ja auch ganz viel Werbejobs, auch so fotografisch noch. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade mit Snoop Dogg und Jägermeister was zusammen gemacht. Auch da habe ich Regie gemacht bei so einem Spot und so einer Aktion und ja, klar, das geht auf jeden Fall.
Die Snoop Dogg ist nochmal separat, die müssen wir leider mal besprechen. Also das ist ja nochmal ein anderes Abenteuer deines Lebens.
Das stimmt.
Also das heißt, du hast dann irgendwie, am Ende ist das dann aber schon irgendwo ein neuer Typus und was mich überrascht ist, dass es gar nicht so viele Videographer irgendwie da draußen gibt. Also klar, ich habe gerade schon Paul Ripke, den kennst du glaube ich auch ganz gut.
Ja.
Und jetzt, dein Name fällt dann häufiger, aber wenn man hört, nach wie vor relativ wenig dafür, was so Menschen ja dann doch auch auslösen können zum Teil.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt viele Fotografen, das ist so immer das meiste wird ja immer von so Fotografen ausgemacht, irgendwie, dass die dann anfangen fotografieren und dann machen sie auch Video dazu. Witzigerweise geht es andersrum, gibt es das seltener, dass Leute im Videobusiness sind und dann aber auch gleichzeitig Fotos machen und sowas machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht warum, aber ist einfach so. Die denken dann vielleicht, die versuchen dann eher in diesen Filmbereich, glaube ich, reinzukommen. Für den ist dieses Online-Business gar nicht so groß vielleicht irgendwie, wobei es ja eigentlich größer ist als alles andere gerade. Stimmt, aber viele Fotografen denken dann auch so, ah nee, ich bin aber Fotograf, ich bin ja gar kein Videograf, ich mache ja Fotos, ich mache kein Video. Und ich bin halt so ein Mensch, der lässt sich nicht einschränken. Ich habe einfach Bock, irgendwas Kreatives zu machen und ja. Der ist so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, dann geht es ja auch.
Ich habe mal einen Podcast gehört von Paul, der hat ja bei Hotel Matze lange mit ein Interview gegeben und da gesagt, die Kernskills sind eigentlich, Du musst natürlich das ganze Handwerk sauber können. Du musst schneiden können, dann innerhalb, wie du auch sagst, innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden Sachen produzieren können, hochladen können, genau wissen, wie diese Plattformen ticken und halt so der Weltmeister in Instagram sein. Und in allen Schnittsoftware und sowas, die es so gibt. Was würdest du sagen, sind daneben noch wichtige Skills, Humor haben oder Leute schon, sich einfühlen können?
Ja,
oder?
Genau. Muss schon so ein Gefühl dafür haben, auch wenn du irgendwie mit neuen Leuten arbeitest oder so, wann kannst du jetzt filmen, wann kannst du nicht filmen, also so irgendwie, und muss schon ein bisschen Ästhetik verstehen vielleicht, und Humor ist auch ganz wichtig eigentlich, damit du mit Leuten halt funktionierst, und ich glaube, sympathischer Typ einfach.
Machst du das alles mit deinem Handy?
Nee, ich habe eine Kamera, ich mache schon mehr mit meinem Handy, aber ich mache es viel mit einer Canon. Aktuell.
Okay. Und dann hast du aber Laptop und dabei.
Alles immer alles dabei, sofort. Pack alles rauf. Ja, genau.
Und jetzt erzähl nochmal die Geschichte, weil das, wenn man dich jetzt so recherchiert, und vielleicht tun das einige, sagen, okay, wen hat er da gehabt? Pascal, what war das? Und dann kommt schnell die Snoop-Geschichte. Also das heißt, du hast erzählt, du warst in New York am Anfang.
Genau.
Deines Nach-Abi-Lebens sozusagen, Nach-Schullebens, wie auch immer. Und dann bist du irgendwie mehr oder weniger bei Snoop Dogg gelandet. Erzähl mal so ein bisschen den Weg.
Ich bin nach der Schule, wie du schon gesagt hast, direkt nach Amerika gegangen, ohne Geld, ohne alles. Hab dann da irgendwie in der Bronx gelebt, auf dem Boden ewig geschlafen irgendwie, und wollte eigentlich eine Doku drehen. Da war ich eigentlich schon mehr videoaffin über den Untergrund Hip-Hop in New York. Hab da nie, aber weil ich hatte keine Ahnung, wie das geht oder was ich da mache, und hab gar keinen roten Faden gehabt und hab dann einfach immer alles gefilmt und merkte dann so, als es den Moment war aufzuhören, den habe ich einfach verpasst und habe einfach weitergemacht. Darum habe ich so hunderte von Stunden an Materialien, habe es nie verarbeitet und habe gleichzeitig aber immer fotografiert, und das Fotografieren war, weil es wird sehr schnell langweilig, und wenn ich mich zu sehr mit einer Sache beschäftige, also ich brauche immer Veränderungen, und das Fotografieren war dann sehr schnelllebig, und dann habe ich mich darauf mehr konzentriert. Und ich habe dann in New York gelebt, und irgendwann waren die Video Music Awards in New York. Und davor, einen Tag davor, haben die ganzen Künstler, alle Künstler sind dann in der Stadt, und die haben dann immer so Pre-Partys. Und Lil Kim hatte so eine Party, und die kam gerade auch erst aus dem Knast. Ich glaube, die war im Knast wegen Steuerhinterziehung oder so für einen kurzen Zeitraum. Und ich habe mich dann in diese Party geschlichen. Ich bin dann einfach über diese Absperrung. Ich war das erste und einzige Mal in meinem Leben, habe ich auf der Party so roten Teppich-Fotografie gemacht. Das war das Schlimmste ever. Und irgendwann nervte das dann, dann bin ich einfach über diese Absperrung gesprungen und habe mich dann in diese Party reingeschlichen und war dann der einzige Fotograf auch während dieser Party. Und Snoop Dogg war auch da, und ich habe den da halt fotografiert einfach, und Lil Kim, und er war voll froh, dass er so Fotos mit Lil Kim macht, und ich weiß nicht warum, ich glaube die Security von dem Club, weil Fotos waren natürlich verboten, dachten, ich wäre irgendwie der Fotograf von irgendeinem Musiker, und die Musiker dachten, okay, ich wäre der Fotograf vom Club, darum hat nie irgendjemand was gesagt. Und ich bin dann einfach, dann sind die weitergegangen, die Jungs von Snoop, zu Puff Daddy's Party, und da bin ich dann einfach mitgelaufen. Ich bin einfach da mitgefahren, ich habe mich in den Auto einfach reingesetzt, bin einfach mitgefahren, und irgendwie hat auch keiner da was gesagt. Wahrscheinlich dachten alle so, okay, irgendjemand wird das schon kennen. Und dann sind wir da nicht reingekommen bei der Party von Puff Daddy, und dann ging es weiter, dann sind wir irgendwann bei Snoop im Hotel gelandet, und da ging dann die Party weiter. Und dann war es irgendwann 4 Uhr morgens, und ich dachte so, ich muss ja noch nach Hause, ganz in die Bronx fahren, 45 Minuten Zugfahrt irgendwie, ich hau jetzt ab. Und dann meinte er so, ey, Moment mal, wo willst du hin? Ich so, ja, ich will nach Hause. Er zeigt erstmal die Bilder, die du gemacht hast. Dann habe ich ihm die Bilder gezeigt, und er war so, ja, cool, komm morgen mal wieder. Dann hingen wir so 3 Tage miteinander ab, ohne Kamera, ohne alles. Er ging dann wieder nach L.A., ich bin in New York geblieben, haben aber keinen Kontakt ausgetauscht. Das war so ein bisschen, alle Leute waren so, ey, bist du blöd oder was? Dann war so, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und dann kam er wieder nach New York, um ein Album von sich vorzustellen. Und ich bin aber am gleichen Tag nach Deutschland geflogen. Also ich konnte da gar nicht hingehen, und habe dann aber einen Kumpel, der eine Webseite hatte über Hip-Hop-Musik. Der war da eingeladen zu der Vorstellung. Und ich habe dann diese Bilder von Lil' Kim und ihm ausgedruckt und habe meine E-Mail hinten drauf geschrieben, weil er hat die Bilder nie gesehen. Und er hat ihm die dann überreicht. Und irgendwann kam dann so eine E-Mail so, ey, wenn du jemals in L.A. bist, melde dich doch einfach bei mir. Und dann war ich tatsächlich zufällig in L.A. Ich bin dann aus Australien wiedergekommen und hatte so einen Tag Layover irgendwie da. Und habe ihm dann geschrieben, ey. Und dann meinte er so, ja, komm vorbei. Und dann bin ich zu ihm ins Studio gegangen. Und dann brauchte er gerade auch so ein Mixtape-Cover. Ich habe dann so, ja, ich habe Kamera dabei. Wir können jetzt kurz Fotos machen. Und ich kann das Cover auch layouten, weil ich das auch so ein bisschen kann. Und meinte so, ja, okay, hast du nicht Bock, bei mir zu bleiben und zu arbeiten für mich? Und so war es dann, dass ich dann der persönliche Fotograf von Snoop Dogg wurde.
Für wie lange war das dann?
Das war dann für ein halbes Jahr und dann hatte ich keine Lust mehr, weil er wollte das dann natürlich so ganz persönlich halten. Und dann am Anfang habe ich noch so ganz viele andere Musiker fotografiert. Dann war er so, nee, fotografiere halt nur noch mich irgendwie. Und dann lebst du auch halt so ein bisschen sein Leben, ne? Wenn du, ich kannte halt niemanden da irgendwie so, nur aus dem Umfeld halt. Ich habe halt mit ihm gewohnt und wenn er Hunger hat, muss ich auch Hunger haben, weil wir essen gehen. Also es war halt wirklich 24 Stunden. Wenn er müde ist, schläfst du am besten auch, damit du morgen wieder fit bist, wenn er irgendwie um 8 Uhr früh aufsteht oder so. Und ja, wenn er Party feiern muss, musst du halt auch. Und das war halt so, dann irgendwann war halt so, okay, ist zu viel Snoop Dogg.
Der ist ja, du bist jetzt 35 so?
Ja, genau.
Und er ist jetzt Mitte 50?
Er ist jetzt, nein, 47, 46, 47, 48.
Okay, also das ist noch relativ nah dran.
Okay. Ja, genau. Und er hat ja schon mit 16 angefangen, das vergessen die Leute immer so, ah krass, der ist so lange dabei, ja, aber er war auch 17, glaube ich, oder 16, als sein erstes Album rauskam.
Und der ist aber so, man, also du bist mit dem auch jetzt befreundet, in dem Sinne, dass man sich auch gut versteht, das hier Thema reden und so?
Ja, also voll. Also wie gesagt, diese Jägermeister-Sache haben wir jetzt gemacht, das lief auch über mich, der Kontakt entstand über mich. Witzigerweise haben die das dem Label vorgeschlagen, das Label fand es super. Dann haben die meinen so, ja, wir machen das auf jeden Fall. Dann hat das Label in Amerika angerufen, das amerikanische Label fand es auch ganz cool. Und dann haben die sich immer einfach nie wieder gemeldet. Und dann meinte ich irgendwann, da war ich schon im Boot, meinte ich so, ja, ich kann mal eine E-Mail schreiben und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann die so, hä? Nee, wenn das Label schon, die haben, melden sich einfach nicht. Ich so, naja, ich kann persönlich meine E-Mail schreiben. Dann hat es auch funktioniert, also dann ging es auch.
Okay, okay. Und ja. Was lebt ihr so für ein Leben? Sag mal so zwei, drei Lieblingsanekdoten, die du mal erzählst.
Oh, der ist relativ fleißig, also ist wirklich jeden Tag im Studio, ist relativ, er nimmt halt einfach nur auf jeden Tag, ne? Der lebt auch so in seinem Studio fast, also.
Also er ist schon halt Vollblutmusiker.
Ja, voll, der
und
macht.
Man denkt, der macht so Investments und macht irgendwie Cannabis.
Ja, der macht, der hat sein eigenes Cannabis jetzt mittlerweile, Snoop Leaves heißt es, glaube ich, der ist zweitgrößte Produzent, glaube ich, auf dem amerikanischen Markt aktuell, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ist einfach ein witziger Typ, ne? Der ist sehr, sehr humorvoller Typ.
Aber ist auch total real. Also er ist jetzt nicht irgendwie so, sagen wir mal, seinen Kopf mit Drogen und ab und
nein, nein,
und so
nein, nein,
weg
nein.
Ist.
Der ist schon auf dem Boden geblieben. Ist schon netter.
Und verlässlich. Also,
yeah.
Also das heißt, wenn man so wahrnimmt, denkt man sich, okay, der ist manchmal komplett so.
Nein, der kriegt schon alles mit. Man denkt so, oh, der kifft den ganzen Tag, ist voll verballert. Und nee, der checkt schon alles, kriegt alles mit und ist schon sehr, ja.
Und dessen Sohn war ja sogar irgendwie. Ich bin großer US-Sport-Fan. Mhm. Der war
Nachwuchs.
Football. Man nennt das, glaube ich, so Four-Star-Recruit. Ja, genau. Also es gibt so Sterne für, je nachdem, wie gut man als Potenzial hat, als College-Spieler.
Ja.
Und da war der so UCLA, also in der größten Universität, wo man Sport machen kann, Footballspieler, Wide Receiver. Und sollte eine NFL, also Profikarriere haben, hat dann einmal aufgehört.
Genau.
Weil er sagte, das war der Wunsch meines Vaters, dass ich Football spiele, weil
genau,
ich
da war drauf. Er war gar nicht dahinter, er hat es nur gemacht, um so ein bisschen Aufmerksamkeit von seinem Vater zu kriegen eigentlich.
Also auch an die Hörer, muss man mal googeln, wenn man jetzt irgendwie Sport- oder Snoop-Fan ist, unglaubliche Geschichte, dass der Sohn aus ist ja echt mal nicht so einfach, irgendwie Footballspieler, Profi in den USA zu werden, als Wide Receiver musst du echt einen Körper haben und irgendwie Talent haben. Und der war auf dem Weg und hätte das alles haben können. Und dann, nee, ist er der Wunsch meines Vaters, habe ich doch keinen Bock drauf. Alleine diese Wahrscheinlichkeiten und diese ganzen Zufälligkeiten ist schon abgefallen. Anstatt dachte ich, das ist ein Scherz, aber es ist ernst so. Also.
Ja, Snoop hat ja auch so eine eigene Football League, wo er Kinder trainiert. Und da hat er halt auch früher mitgespielt. Und da sind relativ viele schon aus dieser Liga, sind schon in der NFL beigetreten.
Okay.
Ja.
Okay.
Und also die trainiert er jeden Sonntag. Also auch selber, wenn er in der Stadt ist, trainiert er die auch selber. Er steht dann da auf dem Feld und trainiert die jeden Sonntagmorgen.
Okay.
Also ein bisschen absurd, aber ist so.
Und wie viele Kinder hat er?
Er selber hat zwei Söhne, eine Tochter und einen Adoptivsohn. Also 3, 4. Ja.
Also, da muss er ja auch recht früh bekommen haben, weil der Sohn ist jetzt 1920 oder sowas.
Ja,
und er jetzt,
genau.
Okay.
Relativ fix.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf Klarneo. C-L-A-N-E-O. Ihr kennt die Kollegen schon aus verschiedensten Hinweisen hier im Podcast. Wir kennen die Kollegen seit einigen Jahren schon. Das Gründerteam Maggie Moos, Matthäus Michalik und Martin Grahl. Die Kollegen arbeiten vor allen Dingen auch für uns selber. Und ich habe mal bei uns hier intern bei unserem Tech-Team, bei Isa und Tobias, nachgefragt, wie das denn so klappt mit Klarneo. Und die haben gesagt, das ist schon echt, echt ganz okay. Dazu muss man Isa und Tobias kennen. Beide neigen nicht zum absoluten Überschwang. Und insofern ist das fast die höchste Stufe der Auszeichnung, die man bekommen kann. Also wir sind Klarneo-Fans. Und zwar insbesondere im SEO-Bereich arbeiten wir mit denen zusammen. Die machen daneben aber auch SEA, Paid Social, Content Marketing. Marketing immer mit dem Blick auf Performance Marketing. Und neben uns haben sie vor allen Dingen auch viel größere Kunden, zum Beispiel eine HelloFresh, eine Tennis Point, eine Steigenberger Hotels, Fissmann, High Snobiety, viele andere. Sprecht mit den Kunden, gerne bei uns auf dem Festival am 7. und 8. Mai, da sind sie nämlich mit einem Stand vor Ort. Oder ihr macht Folgendes, ihr schreibt eine Mail an omr@klaneo.de und bewerbt euch für einen kostenlosen Workshop in Berlin, an dem ihr dann mehrere Stunden erklärt bekommt, so eine Art einer Side-Klinik, so nennt man das, was bei eurer Webseite besser gemacht werden könnte. Das Ganze gibt es übrigens auch per Screenshare, da müsst ihr nicht nach Berlin reisen, sondern dann schaltet sich Klaneo auf euren Screen und ihr macht gemeinsam eine Side-Klinik und lernt was über eure Seite aus SEO-Sicht, was man verbessern könnte, sozusagen als Schnupperangebot von Klaneo. Viel Spaß! Und dann hattest du aber keine Lust, in dem ganzen US-Kosmos von Künstlern zu bleiben, dann wolltest du wieder zurück nach Deutschland?
Nee, das war so familiäre Gründe eher, dass ich zurück nach Deutschland gegangen bin und dann hing ich hier so ein bisschen fest und dann, ja, dann lief es irgendwann, hat mir Deutschland dann doch ganz gefallen und dann lief es hier ganz gut und dann war es so, habe ich kurz überlegt, nochmal nach Amerika zu gehen und dann habe ich auch lange mit Snoop tatsächlich drüber gesprochen und er meinte, dann bleib doch jetzt erstmal in Deutschland, ist doch alles cool, weil ich war immer so, wie beschrieb er das? Er beschrieb das immer ganz witzig mit so, er meint so, wenn du so ein Brett nimmst und einen Nagel nimmst, dann an jetzt jede Stadt, warst erst in New York, hast den Nagel so ein bisschen reingeschlagen, dann bist du nach L.A., hast ein bisschen reingeschlagen, dann bist du wieder nach New York, hast wieder auf den Nagel gehämmert, ein bisschen nach Deutschland, hast da ein bisschen Nagel reingeschlagen. Dann meint so, ey, wenn es gerade gut läuft in Deutschland, was da zu dem Zeitpunkt anfing gerade, dann, wenn du jetzt nach Amerika gehst, musst du wieder irgendwie, nicht bei Null, aber musst schon irgendwie wieder von vorne anfangen. Dann mach doch erstmal den Nagel in Deutschland ganz rein und dann kannst du immer noch rüberkommen. Und ja, hat er recht gehabt.
Und wie viel Prozent von deiner Zeit ist jetzt sozusagen Straßenbande und dieses Business und wie viel ist sozusagen andere Sachen?
Boah, schwer zu sagen. Straßenbande ist so, das Gute ist ja, das sind 5 Künstler plus noch Raff und da passiert eigentlich ständig was. Und also wenn der eine gerade sein Album rausgebracht hat, dann ist nicht, okay, jetzt ist es mein Jahr Pause, dann kommt der nächste direkt, der ein Album rausbringt. Jetzt nächstes Jahr steht gerade Obstand 2 von Maxwell und Alex an, das ist so das nächste Projekt. Darum ist immer wieder mal, ist schon, boah, schwierig zu sagen, ist schon, gewisse Zeiträume sind es wirklich 100% und dann schwächt es wieder ab, aber ich würde sagen, es geht nie unter 50%. Schon immer irgendwie was zu tun, was aber auch cool ist für mich.
Aber du stellst auch mit Leuten Rechnung und sagst irgendwie,
ist ein Tagessatz. Ja, alles ist alles so. Das wird gar nicht mit den Jungs drüber geredet. Es gibt Management, es gibt abgesprochene Sachen und wird eigentlich alles immer.
Aber du hast nicht so ein Deal wie Paul Rübke mit Materia, wo du so die Hälfte der Einnahmen oder sowas, oder?
Nein.
hat er mal erzählt. Das ist ja schon wahrscheinlich für ihn ein ganz guter Deal.
Ja, auf jeden Fall.
Aber vielleicht auch andersrum. Wahrscheinlich auch andersrum. Okay, das heißt, du rechnest dann da Tage ab, aber du, was hast du noch so aktuell an Künstlern, die man so kennt, oder Projekten, die du verfolgst?
SDK, da habe ich mit, das jetzt gar nicht so viel gerade mehr mit ihm, aber wird vielleicht nochmal wieder mehr.
Auch das mal ganz kurz hier, für dich selbstverständlich, für die Hörer wahrscheinlich nicht, SDK, auch Hamburger Rapper, muss man auch, abgefahrene Geschichte, dessen Vater wiederum ist auch ein super erfolgreicher Unternehmer, hat so ein Möbel-Label und Möbel aufgebaut. Wie heißt die Firma nochmal?
Dedon,
genau. Also kennt man, das sind diese Deluxe-Gartenmöbel. Der Vater war vorher auch nochmal Fußballtorwart oder sowas. Abgefahrenste Geschichte. Und der Sohn ist jetzt halt Rapper. Und ja, wenn man sich dafür interessiert, kriegt man es so mit. Aber wenn man nicht tief drin ist in diesem ganzen Game, dann ist man so, okay, wer ist das? Also SDK, Yannick de Kaiser oder so.
Genau.
Also krasser Hamburger so Nachwuchs.
Ja, voll. Ist bei Sido unter Vertrag auch. Und ja. Der findet sich so gerade zurecht, also ist ganz gut eigentlich, kommt auch ganz gut an alles.
Ach, ich habe bei YouTube gesehen, der macht auch schon jetzt größere Hallen.
Also genau, ist jetzt seine zweite Tour, 2017 war seine erste Tour, 2018 hat er jetzt noch eine Tour gemacht und jetzt arbeitet er gerade am zweiten Album gerade. Also ja, mal gucken.
Und dann bucht das Management dich auch und sagt irgendwie, hey, hast du Bock da ein bisschen...
Ja, wir sind halt auch Freunde, ne? Der Vorteil ist mit mir, dass ich immer gut befreundet mit den Leuten dann bin oder beziehungsweise immer auch bei SD war es, glaube ich, auch so, dass wir erst eine Freundschaft hatten, bevor wir zusammengearbeitet haben. Das hat sich dann so aufgebaut und dann, ja.
Also auf jeden Fall eine Menge Musik zum Nachhören hier für alle Hörer, die sagen, okay, was reden die da?
Ja.
Häufig kommt ja auch Marketing oder spannende Sachen, Innovationen so im Marketingbereich aus der Musik oder gerade aus dem Rap.
Ja.
Deswegen dachte ich, ist das einfach so spannend und erlaube mir jetzt hier mal so einen Ausflug in diese Musikbranche, denn da sind halt auf jeden Fall eine Menge Leute oder ja, Sachen, die da passieren, die du da mit betreibst, die vielleicht demnächst auch noch von Marken oder von anderen Menschen und anderen Prominenten gemacht werden.
Ja, es wird ja auch immer interessanter für Marken mit, also viele haben es ja mittlerweile verstanden, dass man mit den Leuten natürlich auch viel mehr erreicht, ne? Dass die sich so Promis holen. Ich meine, jetzt letztes Jahr auch so eine Puma Commercial fotografiert mit Bowser und AST zum Beispiel. Und ja, es wird ja immer von immer mehr Marken werden, so Botschafter, die Musiker und nicht mehr so irgendwie, keine Ahnung, C-Promis oder.
Du hast doch vor kurzem, habe ich das irgendwie gelesen, wo du sagtest, welche große Partnerschaft noch funktioniert hat, irgendwie mit einem Testimonial und einer Brand. Was war das, mit Mercedes oder mit Nike? Oder, also ich weiß nicht. Aber jedenfalls gibt es ja.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ich komme mal nicht drauf. Ich habe es irgendwie gelesen und dachte mir, okay, stimmt eigentlich. Das ist mal.
Das gab's oder nee?
Ja, oder du sagtest, warum gibt es das eigentlich nicht oder warum machen die das eigentlich? Also ich meine, insofern die Frage, warum macht Mercedes jetzt nichts?
Achso, ja, genau. Ja.
Das ist offensichtlich, warum die nicht, also dass da ja, haben die einfach keine Lust auf die, sagen wir mal, diese Gewalt und diesen problematischen Content. Das kann man ja auch verstehen, sozusagen aus Sicht von einigen Marken. Auf der anderen Seite sind halt die Reichweiten da riesig. Ja. Ist so eine Abwägungsentscheidung. Aber ich finde, es geht ja auch gar nicht jetzt nur um die.
Aber dann wiederum, sie machen es ja eh. Ich meine ja eh den Mercedes. Also wie weit?
Okay. Was ich auch interessant finde generell, ist gar nicht so sehr jetzt, dass das generell funktioniert, sondern auch die Techniken. Also wie man, wie relevant jetzt Instagram geworden ist und wie halt ja, diese Geschwindigkeit und wie das so alles ineinander greift. Das ist ja schon auch eine andere Welt. Und wenn man halt sieht jetzt, ich finde auch, wie so eine Partnerschaft mit was Paul da macht, mit Mercedes, zumindest für mich funktioniert ganz gut, weil ich gucke mir dann dessen Videos da an und auf einmal habe ich eine ganz andere Nähe zur Formel 1 oder so.
Ja,
also
voll.
Formel 1 wäre für mich jetzt eher irgendwie fast egal geworden. Irgendwie. Und jetzt ist es halt so, ich kriege es halt mit über dessen Instagram-Post oder Geschichten.
Es kommt halt, ich glaube, man muss so eine emotionale Bindung irgendwie aufbauen immer, das ist auch wichtig. Also Formel 1 zum Beispiel bei mir ist so, meine Eltern haben Formel 1 immer geguckt. Es lief dann irgendwie mehrere Stunden irgendwie einfach im Fernseher, der Fernseher war den ganzen Tag an. Aber mehr Bezug hatte ich dazu nicht, ne? Und aber jetzt so dadurch kriegt man natürlich so einen kleinen Blick hinter den Kulissen, was immer wichtig ist. Man lernt die Charaktere besser kennen, was immer wichtig ist. Ja, ich glaube, das ist so das Ausschlaggebende.
Aber glaubst du, das kann man auch für Brands halt überhaupt machen? Also ich meine, du machst es ja sehr stark für Künstler.
Ja.
Ist das sowas transportierbar in der Form oder müsste man sich doch wieder stark ändern, wenn man das jetzt auf Marken übertragen will?
Nö, ich glaube, das ist auch transportierbar. Also man muss einfach, ich glaube, wenn man ein bisschen mehr Sachen offenlegt, glaube ich. Also ich habe jetzt keine Beispiele, aber ich glaube, das funktioniert auf jeden Fall schon. Oder wenn man irgendwelche sympathischen Markenträger hat, dann funktioniert das schon, glaube ich. Wenn jetzt Mercedes sagt, so komm, wir schnappen uns jetzt irgendjemanden und der ist so unser Markenbotschafter und dass die Leute eine Person haben zu der Marke, mit der sie sich identifizieren können und dann auch auf dem Mercedes-Kanal stattfindet jetzt zum Beispiel, dann wird das ein ganz anderes Bewusstsein der Leute, glaube ich, haben. Und wenn die dann die noch zu irgendwelchen Events schicken weltweit irgendwie so, dann wird das auch voll interessant für die Leute, dass sie sagen so, ach krass, guck mal, das machen die auch alles irgendwie und so. Und dann geht er mal in eine Fabrik und zeigt irgendwie so eine Fabrik und macht so eine kleine Tour. Dann denken die auch so, ach krass, cool, guck mal. Mhm. Ich glaube, das klappt schon. Das kann man schon übertragen.
Es ist noch, trotzdem finde ich so, wenn man, Content-Marketing ist immer ganz lange ausgedachte Projekte und weniger so in Schnipseln gedacht und so, wie ihr es eigentlich macht. Ne? Das ist ja, am Ende ist es ja auch, wenn man es jetzt mal nüchtern formuliert, aus Marketing-Begrifflichkeiten, ist es Content-Marketing für die Musik oder für die Künstler. Aber es ist halt einfach sozusagen jetzt ganz clever gemacht irgendwie und natürlich auch sehr guter Content, weil die Jungs ja auch, sagen wir mal, krasse Geschichten anbieten, also mit ihren ganzen, viele in Haft gewesen und, schon, also für den Normalmenschen zum Teil auch ungewöhnlich oder so vorsichtig formuliert.
Ja, schon. Stimmt schon.
Aber ist für dich kein Problem.
Nee. Also ich habe dadurch, dass ich in New York gelebt habe und da auch in der Bronx viel gelebt habe, also eigentlich fast nur, waren diese Geschichten ja schon irgendwie. Und dann vor 187 war ja so auch Snoop Dogg irgendwie da, der als großer Künstler. Und von daher war das so, das ist schon das Nächste, was so dem New York-Leben von mir kam, als was es gibt, glaube ich, in Deutschland so, weil es auch halt so Straße ist, authentisch ist. Es ist
Das absurd. Ist auch keine, also man hat ja schon fast Angst. Also wenn ich das Gefühl habe, ich treffe die nachts alleine hier und will.
Nein, das sind ja alles nette Leute so. Das sind ja alles sympathische Leute. Sie sehen halt anders aus. So. Also es ist halt so, nur weil man tätowiert ist, ist man ja nicht gleich unfreundlich. Aber klar, die haben so eine gewisse Attitüde und so. Und aber wenn du jetzt sagst, hey, hallo, na, wie geht's? Und dann reden die auch mit dir und sagen, hey, wollen wir nicht mal ein Foto machen, dann machen die auch ein Foto mit den Fans. Also sie sind jetzt nicht so. Ja, klar sind die auch mal genervt, weil zum Beispiel ich war mit Bones und wir waren beide zusammen mit unseren Kindern im Kino und gucken einen Film und auf einmal kommt dann von hinten einer an und sagt so, hey Bones, können wir ein Foto machen? Ich so, Digga, ich bin gerade im Kino, der Film läuft und ich sitze hier neben meiner Tochter. Also, na klar, ne? Also das überschlägt sich dann auch manchmal, wenn so 10 Leute fragen und dann kommt der 11. an, der nett fragt und dann bist halt mega genervt oder dann sagst halt so, ey, wenn ich jetzt ein Foto mit dir mache, dann muss ich mit allen ein Foto machen, aber das sind schon normale Leute so.
Also man sitzt ja ab und zu noch in der Schanze, ne?
Oder? Ja, total. Also, die hängen immer noch in der Schanze rum, die gehen immer noch in Kiosk, die gehen immer noch in Club. Also es ist halt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Erfolgsrezept, dass die halt so greifbar sind. Die sind halt wirklich nicht so, sie sich jetzt wegschließen und so, sondern die, keiner von denen hat einen Führerschein. Die fahren alle noch, Bones fährt jeden Tag mit dem Dreierbus irgendwie die Straße runter und ja, fahren immer noch S-Bahn alle und das ist dann nicht so, hä, warum fährst du nicht? Nee, Taxi kostet doch voll viel Geld, vielleicht so mit dem Bus fahren. Okay. Fahren immer noch schwarz, also das ist jetzt nicht so, das ist schon so, ja.
Also ist für Hamburg natürlich gigantisch, dass es nach dieser ersten Generation Rap, also mit Beginnern und im Zweifel weiß ich nicht, Sammy Deluxe und 5 Sterne und diese ganze Welt, die sozusagen jetzt alle dieses begründet hat und jetzt so um die 40 oder 40 plus irgendwie mittlerweile alle sind, dann war ja sozusagen Rap in Hamburg immer weniger und es war ja auch schon, fand ich, für viele Teil der Stadt so, dass da, also für meine Wahrnehmung von Hamburg, als ich aus dem Ruhrgebiet kam, war so Rap schon groß hier.
Ja.
Und dann ist die Frage, wo ist der Nachwuchs? So wie bei so einem Fußballverein, man sagt, okay, wo ist denn der Hamburger Nachwuchs? Gibt es hier keine mehr, die nachkommen? Ja, ja. Einmal ist es wieder so, dass die größten, erfolgreichsten des Landes kommen wieder aus Hamburg. Ja, ne? Das ist schon eigentlich für die Stadt sensationell.
Ja, voll.
Also für Stadtmarketing. Ne? Also die Schanze wäre langweiliger also in der Wahrnehmung vieler Menschen im Land, wenn man nicht jetzt auf einmal diese Storys wieder alle hören würde.
Klar, Schanze und St. Pauli bekommt da natürlich einen ganz anderen Begriff.
Absolut, für, ne? Ja. Total. Und das war ja schon mal so und hat dann halt für 10, 20 Jahre gehalten oder hält ja immer noch in der Generation. Aber für die neue Generation ist es jetzt sozusagen, als wenn man das so mit so einem, wie so einem Nachwuchsleistungszentrum wieder neue Leute hochgezüchtet hätte, aber hat man nicht, ist halt Zufall.
Ja, genau.
Wobei die sich auch alle kennen, ne? Also muss man schon sagen. Also, das ist ja alles irgendwie eine kleine Welt.
Das stimmt. Es war auch ganz klug von den Beginnern, das mit Jesus da zu machen.
War das der Wunsch von denen oder war da, oder klar, ne? Das haben Beginner vorgestellt.
Ja, klar. Ja. Genau.
Also da ist ehrlicherweise bei mir auch klar geworden, was für eine Dimension hat, seitdem verfolge ich es ein bisschen enger.
Ja, das gab so einen Generationskonflikt da, ne? Es war halt so, die alten Leute sagten so, hä, was soll der Typ denn da auf dem Song, dieser Assi? Und die jungen Leute waren halt so, hä, wer sind denn diese alten Leute da? Das war so ganz klug.
Aber ja, sehr kluges Move. Also kluger Move habe ich schon
da. Ja, voll.
Ja, cool. Was hast du noch vor? Also was denkst du dir über dein Leben? Manchmal so, machst du Pläne, so was mache ich in 5 Jahren oder 10 Jahren? Oder hast du gerade Kinder? Machst du dir Sorgen um irgendwas?
Nö, eigentlich nicht. Gerade läuft alles ganz gut. Ich hoffe, es läuft noch ein bisschen so weiter. Ich habe jetzt letztes Jahr 2 Bücher gemacht. Das bringt relativ viel Spaß. Vielleicht mache ich nochmal Neues.
Also Fotobücher,
Snapshot-Stories und
2017. Ausstellung und so habe ich gesehen.
Genau, Ausstellung habe ich gemacht. Ich würde gerne so eine Buchtour machen mit so Lesungen irgendwie. Aber irgendwie finde ich die Zeit dazu nicht. Das, weil ich mache ja alles alleine, das zu organisieren und so. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Ein bisschen mehr noch reisen vielleicht.
Aber eine eigene Sache noch machen. Dass man das Gefühl hat, also dass mein Skill oder mein Job, Geld zu verdienen in den nächsten Jahren, da machst du keine Gedanken.
Erstmal nicht.
Also insofern, ihr habt gehört, open for business, meldet oder schreibt uns gerne Mail hier an OMR. Wir können im Zweifel jeden Kontakt weitergeben, wer Bock hat, um was Neues, Cooles zu sehen. Ich hoffe, dass dann irgendwie du Bock hast, dann für alle zu arbeiten, die ich jetzt vielleicht möglicherweise fragen. Wahrscheinlich ist
mal
nicht
gucken.
So.
Ich bin schon wählerisch.
Ja, ich hab's mir gedacht.
Aber wenn es was Cooles ist und wo, bei mir ist immer wichtig, dass ich auch selber dahinter stehen könnte. Ich könnte jetzt nicht irgendwie für irgendwas machen, wo ich nicht hinterstehe. Ich glaube, das mögen die Leute auch an mir und das ist auch das Feedback, was ich von diesen Followern auf Instagram bekomme, dass die Leute kommen so, ey, wir haben das Gefühl bei dir, dass du wirklich authentisch dahinter stehst und irgendwie das wirklich mit Herzen machst und nicht so sagst, so, ah, ich bewerbe jetzt alles irgendwie, wo es irgendwie nur Kohle gibt und ich irgendwie was machen kann, sondern ist schon immer so, dass ich mich irgendwie zu einem gewissen Grad damit identifizieren kann.
Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Rumkommen. Frohes Neues jetzt sozusagen.
Ja, frohes Neues, ja.
Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war das Gespräch mit Pascal. Jetzt haben wir noch einen Nachtrag und zwar ein zweites Gespräch mit einem unserer großen neuen Partner. Ich habe euch schon häufiger erzählt, ich trinke hier im Podcast Gerolsteiner. Wir haben einen als OMR insgesamt beim Festival, bei allem, was wir so machen, einen neuen großen Deal, eine Partnerschaft mit Gerolsteiner Wasser angefangen. Und wir wollen euch ein bisschen erzählen, wer das eigentlich ist, wer das macht, was überhaupt so das Wasserbusiness an solches ist. Wir fangen mal an, das soll vielleicht eine Episode werden, das erste Gespräch, inklusive vor allen Dingen eine Aktion, die am Ende kommt. Und bei der Aktion kann man nicht nur gewinnen, sondern man kann einfach, wenn man schnell ist, ist jeder dabei. Man muss nicht gewinnen, man kann einfach dabei sein und bekommt 18 Liter Wasser nach Hause geschickt. Umsonst von Gerolsteiner, einfach bis zum Ende zuhören und dann kurze Mail schicken an gerolsteiner@omr.com. Hört zu, schreibt uns eine schnelle Mail und jetzt spannende 10, 12 Minuten mit dem Markus Matzioschek, der Marketingleiter von Gerolsteiner. Moin Markus.
Hi Philipp, hallo.
So, erzähl mal, wie hast du eigentlich OMR kennengelernt? Weil wir haben uns ja nur ganz kurz bislang kennengelernt, aber du kennst trotzdem OMR und wir sind Partner geworden.
Ja, ich war vor 2 Jahren bei eurem Festival in Hamburg. Es war eine Riesensause. Ich war wirklich total begeistert und vor allem auch begeistert, wie ihr es schafft, mit dem Konzept auf der einen Seite, sagen wir mal, sehr sachlich zu sein, sehr, sehr tatsachenorientiert zu agieren und aufzuklären über das Online-Marketing-Thema, auf der anderen Seite aber wahnsinnig viel Spaß zu verbreiten. Und ich glaube, niemand kann so toll wie ihr in den Podcasts erklären, wie diese ganzen komplizierten Online-Marketing-Themen funktionieren. Okay. Das ist super.
Vielen, vielen Dank. Also das heißt, wir haben uns sozusagen als Festival-Gast sozusagen kennengelernt. Und daraus ist jetzt diese Partnerschaft geworden. Wir haben jetzt hier mittlerweile von euch sehr, sehr viel Ware im Büro stehen und auch in der Podcast-Kabine stehen. Erzähl mal, ich trinke das jetzt ja wirklich permanent, also ne, weil ich sehr viel Wasser trinke und hier jeden Tag arbeite. Ist das am Ende, ich werde davon nicht krank, oder?
Gerolsteiner Mineralwasser ist ganz klasse. Also insgesamt ist Mineralwasser natürlich ein tolles Produkt und man kann jeden beglückwünschen, der Mineralwasser trinkt. Bei Gerolsteiner ist es vielleicht noch was Besonderes. Jedes Mineralwasser ist unterschiedlich, wie du dir vorstellst, so ein Fingerabdruck, und das liegt an den Mineralien, die drin sind, und an der Kohlensäure. Und die hängt wiederum von dem Gestein ab, wo das Wasser durchfließt. Und da hat Gerolsteiner eben eine ganz besondere geologische Struktur her, die dazu führt, dass es eben wirklich ein besonderes Wasser mit sehr vielen Mineralien ist.
Das heißt, aber am Ende habt ihr den Vorteil, dass ihr sozusagen das Wasser direkt aus der Natur gewinnt und dann nur noch aufarbeiten müsst. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genauso ist es. Also wir produzieren nicht, sondern wir füllen ab. Das heißt, du hast jetzt einen Brunnen und entweder hast du Glück gehabt und da ist eben eine tolle Mineralienkombination drin, oder wie bei uns zum Beispiel das natürliche Quellkohlensäure. Also, oder du hast eben Pech gehabt, dann ist es eben nicht ganz so gut.
Also ein bisschen so wie die Scheichs mit dem Erdöl. Die haben auch Glück gehabt, die sitzen auf sehr viel Erdöl und ihr sitzt halt auf Wasser. Also ich meine, ehrlicherweise, mir war das Geschäftsmodell eines Wasserproduzenten immer nur zu 80% klar, nämlich, dass sie das Wasser verkaufen, aber wo sie es genau herbekommen, mit welchen Aufwendungen das verbunden ist, das habe ich mich immer gefragt, insofern. Und ihr müsst euch aber trotzdem auch durchsetzen. Ihr, sagen wir, es gibt ja nun einige Wasseranbieter. Ihr habt in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Natürlich mir als Marketing-Beobachter und Sportfan ist aufgefallen. Ihr habt auch schon Fahrradteams gesponsert. Ihr habt schon einige größere Aktionen gemacht. Erzähl mal ein paar Worte dazu.
Ja, das Radteam, das ist wirklich jetzt 10 Jahre her, 2008, also lange Vergangenheit. Was uns derzeit sehr wichtig ist und das passt aus unserer Sicht auch sehr in die Zeit, ist, dass die Menschen natürlich immer stärker fragen, was ist das für ein Produkt, was ist das für eine Qualität, was ist denn da eigentlich drin? Und es gibt so eine gewisse Fraktion, die der Meinung ist, Wasser ist gleich Wasser. Da sind wir natürlich ganz anderer Meinung und tun viel dafür, die Menschen aufzuklären. Und da spielen natürlich die digitalen Medien eine große Rolle, aufzuklären, was ist das Besondere an Gerolsteiner, was unterscheidet Gerolsteiner. Wir haben einen Mineralienrechner, www.mineralienrechner.de, kann man mal nachgucken. Da vergleichen wir eben unterschiedliche Mineralwässer in der Mineralisierung, ohne dass wir das werten. Also da kann sich jeder informieren, jeder eine Meinung bilden, und das ist für uns ausgesprochen wichtig. Google AdWords, also die unterschiedlichen Medien, die uns da zur Verfügung stehen.
Das heißt auch wirklich Google AdWords Abverkauf, verkauft ihr viel Wasser übers Netz, macht ihr so mit dem Startup Flaschenpost, weil sich macht ihr einiges zusammen, ne? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Das Netz spielt derzeit für den Abverkauf bei uns wirklich noch eine ganz untergeordnete Rolle. Insgesamt sind es, glaube ich, bei den Getränken 0,5% ungefähr, sagt die GfK. Also es spielt eine untergeordnete Rolle, Amazon, Flaschenpost etc. Aber es hat eine hohe Dynamik und was wir dort sehr feststellen in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, dass eher so ein Konzeptwettbewerb entsteht. Also noch nicht der wirkliche Abverkaufswettbewerb, sondern ein Konzeptwettbewerb, wer da in dem Markt das beste Modell für die Konsumenten anbietet.
Okay, und was sind so die Konzepte?
Ja, da gibt es einen Amazon, der eine große Marktforschung dazu gemacht, der eben ein sehr großer internationaler Player im Markt ist, der von den Menschen auch so wahrgenommen wird. Und dann gibt es zum Beispiel die Flaschenpost, wenn man jetzt hier im Kölner Bereich oder auch in Münster, die unterwegs sind, die sehr nahbar wirklich zum einzelnen Haushalt selber fahren mit den eigenen Autos und da ja, machen sich die Menschen Gedanken drüber, was das beste Konzept ist und wir versuchen natürlich mit allen dort eben unsere Erfahrungen zu sammeln und aber auch dazu beizutragen, dass sich dieses Geschäft weiterentwickelt.
Okay, und sagen wir mal, wie kann man ein Wasser sonst noch differenzieren, also über seine Inhaltsstoffe, über seine Marke, nehme ich mal an, beschreibt mal so ein bisschen, was ihr da versucht, also nicht jetzt vielleicht die Inhaltsstoffe, weil das ist ja sehr, wenig greifbar jetzt im ersten, aber so ein bisschen über die Marke vielleicht, was macht ihr da anders, wofür wollt ihr stehen in der Markenwahrnehmung im Vergleich zu anderen?
Also erstmal ist es das, was du gerade sagst, ja, das ist so ein bisschen schwierig, das zu differenzieren. Das ist gerade die Herausforderung und das ist auch das Spannende. Ja, wir sind der Meinung, es gibt keine Low-Involvement-Produkte, sondern nur wenig Fantasie und wenig Beschäftigung mit der Marke. Und jedes Mineralwasser ist eben unterschiedlich und da spielt die Qualität wirklich eine außerordentlich große Rolle. Und wir tun viel dafür, das für die Menschen transparent zu machen. Wir wollen ja niemanden überreden. Wir wollen die Leute überzeugen, dass wir eben ein gutes Produkt haben, haben auch den entsprechenden Preisabstand zum Preiseinstieg. Aber das reicht natürlich nicht. Das ist die eine Säule der Kommunikation. Die andere Säule der Kommunikation ist, dass wir eben auch die Marke nahbar, erlebbar machen. Da haben wir eben viele Aktionen. Wir haben unsere klassische TV-Werbung natürlich, das sorgt für die Reichweite, aber viele Aktionen, wir nennen das Owned Media Strategie, OMS und sowas wie diese Jahresstartaktion oder eine Wasserwoche, mit denen wir aktiv sind.
Dann sind wir beim Thema Jahresstartaktion. Sag mal ein paar Worte dazu, weil darüber wollen wir ja nun unsere Hörer nochmal informieren, dass man jetzt hier richtig viel Wasser nicht nur gewinnen, sondern einfach bekommen kann am Ende.
Ja, also jeder macht sich ja am Anfang des Jahres oder Silvester ein paar Gedanken darüber, wie er denn so ins neue Jahr starten will, nimmt sich ein bisschen was vor, hat so ein paar Vorsätze und diesen Punkt nehmen wir auf und da wollen wir ein wenig inspirieren. Wir wollen die Leute motivieren, positiv in das Jahr zu starten und wir bieten da Themen an zu Ernährung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für uns. Ernährungsthema, Bewegung und Balance. Also auch wird das Thema Meditation zum Beispiel ein bisschen aufgenommen und bieten Anreize, so kleine Mini-Challenges, dass jeder sich ein bisschen Gedanken macht. Und man kann eben auch einen Wochenvorrat Geroldsteiner gewinnen. Das sind 18 Liter, da kann man so 2 Liter am Tag trinken. Und da empfehlen wir, dass die Menschen eben einmal so vielleicht ihre Gewohnheiten ein bisschen brechen und mehr Mineralwasser trinken, vielleicht mal auf den Kaffee verzichten. Auch Tee ist natürlich auch klasse, aber so auf manches Getränk vielleicht mal verzichten, sich ein bisschen Gedanken machen. Und gibt ein sehr positives Gefühl, wenn man das dann eine Woche lang gemacht hat, durchgehalten hat, da fühlen sich die Leute fitter, fühlen sich wohl, schlafen besser. Also haben wir ganz positive Erfahrungen mitgemacht und jetzt die Jahresstartaktion, die ist relativ neu, aber bei unserer Wasserwoche, da haben sich über 60.000 Leute beworben.
Okay, also die Jahresstartaktion geht aber so, was kann man tun? Also eigentlich ist sie ja schon relativ, läuft sie schon länger, aber exklusiv für unsere Hörer kann man noch teilnehmen und die ersten, die teilnehmen, bekommen, und die ersten 200, glaube ich, die teilnehmen.
Genau. Bekommen diesen Wochenvorrat von uns zugesendet und kriegen natürlich auch alle diese Inhalte zugänglich gemacht und haben hoffentlich, das werden wir dann danach rausfinden, einen wirklich positiven und motivierten Start in das Jahr.
Was müssen die Hörer tun?
Müssen sich einfach bewerben und die ersten 200 gewinnen dann.
Bei eurer Jahresaktion ist es aber nicht so, dass ihr da jetzt irgendwie erwartet, dass ihr die Leute kontrolliert oder messt, was die da genau machen, sondern ihr sagt einfach, hey, schreibt uns eine Mail und dann senden wir euch einfach 18 Liter Wasser zu, in der Hoffnung, dass euch das Wasser schmeckt, und das ist sozusagen eine Werbeaktion aus eurer Sicht. Und für unsere Hörer ist es so, die können uns jetzt schreiben an geroldsteiner@omr.com und die ersten 200, die uns einfach schreiben und sagen, hey, ich möchte dabei sein, ich möchte gerne Wasser bekommen, die bekommen Wasser.
Genau, einfach nur Inspiration. Wir wollen den Menschen ein positives Gefühl geben und sind überzeugt, dass wenn sie unser gutes Wasser eine Woche lang trinken, dass sie dann auch gerne dabei bleiben.
Also das ist ja echt mal sensationell hier für die Hörer. Einfach jetzt schnell zum Handy greifen und irgendwie Mail aufmachen, geroldsteiner@omr.com, und es gibt mal 18 Liter Wasser von bester Qualität, nehme ich an, umsonst nach Hause im Rahmen der Geroldsteiner Jahresaktion.
Genau.
Alles klar. Okay, wir haben ein bisschen was gelernt über euch. Wir werden das vielleicht fortsetzen, denke ich mal, in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir ab und zu mal sprechen oder ein bisschen über euch irgendwie informieren. Ihr seid ja sicherlich auch ganz groß bei uns am Festival dabei, weiß ich schon, im Mai. Also, liebe Hörer, wäre Gerold Steiner jetzt umsonst anfordern quasi, ansonsten demnächst einfach kaufen. Ich trinke es auch. Schmeckt gut. Vielen Dank, Markus, und bis bald.
Alles klar, danke, tschüss.
Tschüss. Ganz kurz, bevor alles vorbei ist, Hinweis auf die Kollegen der Hamburg Media School mal wieder. Und zwar nicht mit einem Seminar, sondern diesmal mit dem Vollzeitstudium, das es dort gibt, nämlich den MBA in Digital- und Medienmanagement. Wenn man das Bachelorstudium fertig hat und weiter studieren möchte, dann kann man dort ein Masterstudium machen in Digital- und Medienmanagement. Das habe ich auch gemacht nach meinem BWL-Studium vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich kann sagen, es hat sich extrem gelohnt. Ich habe viele Freunde und Absolventen und spätere Absolventen, die ich gut kenne. Da gibt es echt Top-Jobs bei Google, bei Facebook, bei Unternehmensberatung rauf und runter. Aber zum Beispiel auch jemand, der eine Firma gegründet hat, gerade erst eine 100 Millionen Bewertungsrunde und da Kapital aufgenommen für seine Firma. Es gibt viele andere. Einer arbeitet und hat ein eigenes Musiklabel in Kalifornien. Andere haben Top-Agenturen, die sicherlich auch Millionen Umsätze machen und wert sind. Richtig viele, viele tolle Karrieren, die aus der Schule rauskommen. Ich kann das sehr empfehlen. Bei mir in der Firma hier bei OMR arbeiten auch sehr viele exzellente Kollegen, die an der Hamburg Media School gewesen sind. Wenn ihr mehr wissen wollt, hamburgmediaschool.com. Es ist übrigens ein Teil der Uni Hamburg, also damit auch staatlich anerkennen und eine öffentliche Universität sozusagen. Aber es kostet Studiengebühren und man kann das Ganze auch in Teilzeit machen, nebenberuflich im Executive MBA. Schaut es mal an, achtet auf Armin Rott, Professor Dr. Armin Rott, da ist der Kopf dahinter, der Mann hat es drauf. Viel Spaß.